Unser Predigttext ist ja Markus Evangelium, Kapitel 12, 1 und folgende. Wie es angekündigt war, es geht um den Weinberg. Doch so besser. Und er ging und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub einen Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen der anderen Knechte, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele anderen, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor der Weinberge. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weingärtnern und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht das Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie, also die Pharisäer, trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin das Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Also, früher habe ich das immer angeguckt auf den Eckstein, was damit zu tun hatte. Aber heute möchte ich so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf die Weingärtner behalten. Und ich fand es immer hilfreich, was war vorher passiert. Und wenn man vergleicht die anderen Evangelien, die Ereignisse, was davor war, da war triumphaler Einzug Jesu nach Jerusalem. Das Volk tobt und jubelt und sagt, Juhu, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Ne? Die Pharisäer fühlen sich unwohl und sagen, die Kameraden übertreiben ja vielleicht ein bisschen, kannst du sie mal irgendwie vielleicht zurückweisen? Ja? Und dann sagt er, hey, lass die Leute. Wenn ich denen verbiete zu reden, dann werden Steine schreien. Also hat er, ich meine ja, immer wieder im Umgang war es dem Herrn Jesus wichtig, auch die ernsthaften Sachen dem Volk und auch den Pharisäern einzubringen. Mich erstaunt, dass er jeden Menschen, egal ob jetzt hoch angesehener oder niedriger Mensch, hat sich Zeit genommen, hat sich mit ihm auseinandergesetzt und hat versucht, auch auf den richtigen Weg auszurichten. Braucht man uns nur zu erinnern, ein rechtschaffener, gläubiger, junger Jude kommt zu ihm und sagt, was soll ich tun, damit ich ins Himmelreich komme? Reicht es, ich gebe Zehnten von allem und lobt sich hoch in den Himmel. Und Jesus erklärt ihm, naja, geh, verkauf alles, verteile es an die Armen und vielleicht hast du dann Chance. Er hat nicht gesagt, dass du dann da bist, sondern sagte, vielleicht hast du Chance. Und dann heißt es, geht der junge Mann traurig weg. Warum? Weil Jesus hat ihm sofort gezeigt, schau, dein Herz hängt an dem, womit du denkst, das sei für dich unwichtig. Also Reichtum und Einfluss. Viele andere Beispiele können wir jetzt hier aufrufen, wo er mit Leuten wie umgegangen ist. Aber es heißt ja jetzt in unserem Kapitel, und er fing an, mit ihnen in Gleichnissen zu reden. Das heißt, es beginnt jetzt eine neue Qualität des Umgangs oder Gemeinschaft mit den Pharisäern. Ja, das, was er geben konnte, das, was, wie er sich vorstellen konnte, hat er schon gemacht, mehrmals hier und da und immer wieder. Und das Problem bei den, also ich muss sagen, lange Zeit waren Pharisäer für mich Vorbilder. Ich habe sie versucht, immer wieder gut rauszureden und zu sagen, ja, weil die hatten ja für religiöse Erziehung zu sorgen gehabt. Und wie ich heute bei kurzer Vorstellung sagte, ich habe sozialistische Erziehung genossen, ja, atheistische. Und ich denke, auch wenn die Pharisäer ein bisschen verkehrt lagen, aber die waren doch die Stütze, die waren doch das Fundament für das Volk. Also es war ja wichtig damit für die Gemeinschaft. Und dass da Jesus da manchmal ein bisschen so über die Stränge geschlagen hat mit Worten, dachte ich, naja gut, mal irgendwie vielleicht kann man es erklären. Für mich war es immer als junger Mensch eine Spannung. Ich komme nach Hause, die Oma erzählt, wie Gott sie durch schwierige Zeiten durchgetragen hat. Ich gehe in die Schule und die Lehrerin sagt, wer an Gott glaubt, der ist dumm. Und dann denke ich, Oma, nö, also das ist die Institution für Erziehung, Leben und wie man überhaupt was im Leben irgendwas anstellt. Also das war die Person, die unsere siebte Familie zusammengehalten hat. Und die Lehrerin, die kenne ich gar nicht. Ja, dann, aber ist auch gewisse Autorität. Und so war in mir gewisse Spannung. Vielleicht das erklärt, warum ich manchmal ja auch irgendein Witz oder erklärt, das Leben ist eh schon traurig genug, da können wir auch ab und zu mal ein bisschen irgendwas auch zum Lachen haben, kurz. Also auf alle Fälle hier die Pharisäer wollte ich immer wieder gut erklären. Aber als die mehrmals gesehen haben, dass Jesus an Einfluss genommen hat, da waren sie dann nicht mehr so spaßig oder die waren es nicht mehr, da kannst du nichts mehr erklären. Oder als sie ihn gefragt haben, aus welcher Macht, Vollmacht tust du das? Jetzt soll er sich erklären, woher hat er all, also der muss jetzt auspacken, was sind seine, woher bezieht er die Vollmacht? Warum? Damit sie das auch vielleicht gemacht haben. Also so Macht und Einfluss ist schon sehr so eine Sache, wenn jemand das probiert hat. Man sagt, der Stalin hat einmal gesagt, süßer, süßer als Frau ist nur noch die Macht. Und macht Menschen, um auf andere auszuwirken, oder das siehst du ja sofort, wenn einer Weste anzieht, Security, dass der dann ganz wichtig wird, oder wenn es drauf steht, Zoll oder Polizei. Also, es sind gut, ich will nicht über Polizisten schlecht reden, auf gar keinen Fall, aber man merkt, dass die Leute dann gleich jemanden oder etwas vertreten oder vorstellen und dass es dann auch sozusagen was Wichtiges ist. Ich habe in meinem Leben ein einziges Mal, ja, das war jetzt nicht Diskussion oder so, mein älterer Bruder, zu dem ich immer hinaufschaue in vielen Bereichen, da hat er dann aufgegeben und hat gesagt, ach, mach doch, was du willst oder wie du willst. Ja? Und ich wusste, dass ich es gut und schön gemacht habe. Und dass er nachgegeben hat, das war für mich dann so eine Erfüllung, wow, ich habe was erreicht. Mein Bruder ist einen Schritt zurückgetreten und ich stehe jetzt da. Mensch, und klar, mir war es dann auch nachher. Und dann war ich erschrocken von diesem sich selbst drin so baden zu wollen. Ach, wie schön ist es, denke ich, wie schön war es doch, wenn ich Schwierigkeiten hatte und kam zu ihm und er konnte mir das irgendwie helfen. Wie schön war es, wenn ich kleiner Pimpf war und jemand mich bedroht hat und ich habe gesagt, hey, willst du mit dem Eugen was zu tun haben? Ja, dann war gleich alles Ruhe in der Schule oder auf der Straße. Also, ja, so war es bei uns damals. Und dann war es mir ein bisschen peinlich. Ja. Aber ich merke dann, wie auch angenehm es ist, wenn man gelobt wird. Ich weiß nicht, wer von euch das letzte Mal so richtig oder aufrichtig gelobt wurde, dass man sagt, wow, das hast du gemacht, oder das ist deine Hände Werk. Und ich merkte, als ich das hier vorbereitet habe, ich bekam eine neue Maschine auf der Arbeit, musste da was machen. Und ich bin so ein Mensch, wenn es nicht so läuft, wie ich es haben will, dann bin ich unruhig. Ja? Und manch anderer könnte dann vielleicht schon auf die Palme gehen, weil es halbe Stunde vom Arbeitstag ist vergangen, aber ich habe noch nicht die Stückzahl erreicht, wie man es eigentlich erreichen sollte. Und naja, aber ich habe geguckt, wie und was. Nach einer Stunde habe ich meinen Arbeitsplatz so eingerichtet und habe gearbeitet, wie es mir, also ich habe einfach Spaß gehabt. Plötzlich kommt ein Bekannter von mir, da ich die Woche mich in dem Pausenraum habe nicht blicken lassen, weil ich so die besten Gedanken zur Predigt kamen mir gerade in der Pause. Ja, und dann dachte ich, das schreibe ich lieber auf, als dass ich mit denen da über dummes Zeug rede. Und der dachte, wieso kommt der Eduard in der Frühschicht nicht bei uns vorbei? Ja, und dann kommt er, wow, du hast dich aber eingerichtet. Oh, nicht schlecht. Wieso hast du da Eimer? Willst du da was putzen? Und dann habe ich ihm erklärt, warum ich was gemacht habe. Und dann steht er da und sagt, bin ich froh, dass du nicht, wie heißt das bei den wie man Verbesserungsvorschläge macht, wie man was stützt, dass man das hoch macht und dann sagt, also wenn du fest übernommen wirst, dann kannst du das dann mal bitte weiter vorschlagen, aber nicht vorher. Also, und für mich war das ein Lob, der sagte, wow, du hast dir deinen Arbeitsplatz eingerichtet, wirst. Und dann ging er weg, schon lange, und ich badete mich in dieser Aussage, ach, wie schön, ach, ich, der Eduard, und da dachte ich, dass es wunderbar ist. Warum sage ich das? Weil die Arbeit von den Weingärtnern hier, die war ja nicht so einfach, die war ja nicht umsonst. Aber das Interessante, was ich auch nicht wusste in der Vorbereitung, dass ich dann noch auf den Marx zu sprechen komme, weil Karl Marx hatte ja sein Kapital geschrieben und er ging ja nach England, um dort Revolution zu machen. Also falls manche das nicht gewusst haben, wissen sie jetzt. Und seine Absicht war ja, unzufriedene Arbeiter zum Aufstand aufzurufen, womit er aber nicht gerechnet hat, dass es kurz vorher eine Erweckung war. Und die einfachsten Arbeiter, die schwer geschuftet haben, die wurden gläubig, gingen nach Hause, anstatt in die Kneipe sich zu besaufen oder ihre Löhne zu versaufen, gingen nach Hause zu Kindern, zu Frauen und wurden anständige Familien, vorbildhafte Familienväter, wurden eine gute Grundlage für eine Wirtschaft, die sich dann langsam aufgebaut hat. Und der hat zuerst gar nicht begriffen, warum passiert hier gar nichts? Also warum kann da nichts entstehen? Und so, dass Gott dazwischen, sage ich mal, gefunkt hat. Aber beim Karl Marx steht ja in seinem Buch, warum ein einfacher Arbeiter nie reich werden kann oder sich selbstständig machen. Der hat kein Geld für sein Werkzeug, der hat keine Produktionsstätte, der kann es nicht selber produzieren. Also vieles geht ja auf. Und ich lese hier und denke, ich, Mensch, der Eigentümer, der anscheinend hier Geld hatte, sagen wir mal also jetzt überwirtschaftlich, baut alles auf und übergibt das Fertige an die Leute, die Fachwissen haben. Die mussten nicht einmal investieren, mussten nicht einmal was abwarten. Die Weingärtner mussten nur auf den Weinberg aufpassen. Und wenn wir das so ein bisschen analysieren, es wurde gepflanzt. Diejenigen, die so vom Pflanzen ein bisschen was verstehen, die wissen, wenn ein Weinstock gepflanzt wird, das dauert dann je nachdem 3 bis 5 Jahre, je nach Lage, bis die ersten Erträge kommen. Aber es war dann umzäunt, es war Turm gebaut, worauf man auch Wache schieben kann und viele Werkzeuge aufbewahren. Es war alles eingerichtet. Ich stelle mir vor, jemand richtet eine ganze Fabrik ein und sagt, Eduard, du kannst das und das gut, also hier bitte übernimm's, nimm dir Leute und arbeitet und einen gewissen Anteil einmal im Jahr zahlt er an mich. Fertig. Wie glücklich muss ich dann doch sein und sagen, hey, ohne dass ich irgendwas investiert habe, kriege ich eine Möglichkeit, mich mitzubeteiligen und an dem Gewinn daran teilzuhaben. Und dann heißt es ja, Eigentümer richtet alles ein und geht weg. Ins Ausland. So, heutzutage fährt man in die Stadt, verliert sein Handy und dann denkst du, der Mensch ist in China irgendwo gelandet. Ja, also, du weißt nicht, ja, treffen wir uns nicht. Also so ist mir diese Woche auch mal passiert mit einem jungen Menschen im privaten Leben. Da hat man dann gemerkt, wie schwer das ist. Ja, der hat kein Handy, woher weiß ich, treffen wir uns oder gilt die noch Vereinbarung oder nicht. Aber hier geht einer weg, zieht weg und du weißt nicht, als der da arbeitet. Leider wissen wir nicht, haben die jetzt ein Jahr gearbeitet oder mehrere. Ja. Weil selbst wenn es nur ein Jahr war, waren im Frühjahr die Reben zu schneiden, Unkraut zu jäten, also es war was zu tun. Und falls es dann mehrere Jahre wurde das gemacht, bis die Ernte kam, und dann wusste man, oh, jetzt ist die Erntezeit, laut dem Gesetz, 10% der Ernte wird an den Dings geliefert. Na, sagt's. Ja, danke. Tempel, genau. Also im Tempel wurde er gesammelt an den Früchten und dann weiter, dann, ich weiß nicht, verkauft oder wie auch immer, oder für den Dienst gebraucht. Zehntel von den Früchten. Wie ich schon sagte, der junge Mann, der vorhin aufgetaucht war, der sagte, ich zahle von allem 10%. Von allem mussten die Juden damals keine zahlen. Aber hier einen gewissen Anteil an den Eigentümer. Und die Leute, die jetzt, sagen wir mal, 3 Jahre geschuftet haben, jetzt haben sie noch keinen Lohn gehabt, die haben vielleicht hier oder da ein Träubchen gesehen. Ja, und wie gefreut die sich haben. Oh, ein paar Trauben, vielleicht mal probiert, gegessen. An dieser Stelle erinnere ich mich tatsächlich an eine witzige Geschichte. Meine Frau feierte eins von unseren Geburtstage. Mein Onkel geht bei uns in den Garten rein, kommt mit einer so Weintraube und sagt, ich habe es bei euren Nachbarn geklaut. Und futtert sie. Die ist so lecker. Meine Frau steht da und sagt, das ist unsere Weintraube. Die wächst nur im Grenzbereich. Aber für den hat es ausgesehen, als ob sie zu den Nachbarn ging und von den Nachbarn zurückkam und so. Und dann sagt er, oh, das tut mir leid. Aber dann haben natürlich alle probiert. War lecker, war süß. Und diese Freude über eine Kleinigkeit, die hier gewachsen ist, war so groß, war so belebend, dass alles andere ist nach Unwichtiges nach hinten zurückgetreten. Und jetzt diese Arbeiter, die Woche für Woche, Monat, Hitze, ich weiß nicht, Kälte, Gefahren ausgestanden haben, weil der Turm war ja auch nicht einfach so, sondern zum Bewachen. Die konnten ja auch sehen, wie weit wer da in Anmarsch ist. Ich bilde mir noch ein, vielleicht hat der Investor auch deswegen hier so alles gut aufgebaut, damit die kleinen Bauern, die drumherum vielleicht keine Möglichkeit zu kältern haben, dass die ihren Wein schon hier verarbeitet hätten können. Aber wie dem auch sei, auf alle Fälle, jetzt kommt einer und sagt, du, ich komme, um das und das abzuholen. Jetzt muss man das abwiegen. Jetzt das, was man ausgemacht hat vor Jahren, gilt es noch? Gilt der Handschlag von damals? Jetzt haben wir mit einem ausgemacht, kommt aber irgendein anderer. Wir sollten ja heute auch nach Bamberg zum Gottesdienst ein paar Gläser Honig mitbringen. Ich habe einem der Söhne gesagt, denk bitte dran, im wichtigsten Augenblick, wo wir ins Auto eingestiegen sind, steht der Honig zu Hause. Also die Leute, denen wir was versprochen haben, heute Honig zu bekommen, tut uns leid, gibt es heute kein Honig. Also das heißt, wir wollten was ausliefern, ein paar Gläser, haben wir schon irgendwelche Tüten gebraucht. Aber jetzt kommen hier, um einen großen Anteil für Tempel zu holen. Der kam doch nicht so, ach, ich nehme mal hier die Kiste, sondern der kam schon mit Eseln, mit Pferden oder mit, das musste ja gefahren werden. Mit irgendwelchen bevor sie angekommen sind, haben die ja gesehen, oh ja, was machen wir jetzt? Und dann waren die sich einig, okay, dann streiten wir, verprügeln die vielleicht, wenn sie es nötig haben, und dann haben wir alles für uns. Also ein bisschen rumgestritten und dann haben wir schon was gehabt. So, der Eigentümer hat es aber nicht so gelten lassen, sondern schickte einen zweiten. Ja, und beim zweiten heißt es, den schlugen sie auf den Kopf. Beim dritten haben sie den dritten getötet. Also da entwickelte sich so eine Spirale nach unten, also so demoralisierend. Also Leute, die gearbeitet haben, also an der frischen Luft, du denkst, arbeiten mit der Schöpfung, müssten irgendwie Gott dankbar sein. Aber nein, plötzlich all das, was sie vereinbart haben, haben sie für selbst einseitig ungültig erklärt und haben angefangen, die Leute, die sie nach ihren Ansichten ihr Eigentum bedroht haben, haben sie umgebracht. Und dann, bei den vierten heißt es ja, den einen verklopften sie, den anderen brachten sie um. Als ob sie sich daraus schon Spaß gemacht haben. Am Anfang war das so gewisse, waren sie gehemmt, also hatten noch Angst. Aber jetzt war es spaßig. Ja. Soll man den Nächstbesten, der kommt, umbringen oder soll man den bloß nur verprügeln und uns über ihn lustig machen? Ja? Und dann haben sie gewürfelt, ja, um das noch irgendwie so unterschiedlich zu machen. Und dann, heißt es, kommt der einzige Sohn. Und dann sehen sie das von Ferne anscheinend und sagen, da kommt der Erbe. Und plötzlich werden die sich einig. Und mich hat es erstaunt, weil es waren ja mehrere Weingärtner. Und die werden sich einig, komm, lasst uns ihn umbringen. Das ist ja Absicht, das ist ja Verschwörung zum Mord durchführen. Und dann mussten sie ja damit irgendwie leben. Die waren ja jetzt keine Räuber, die waren ja keine Wegelagerer, sondern das waren Weingärtner, die gearbeitet haben mit dem, was wächst, was Gott gibt, was sie abhängig sind von der Natur. Die sind doch, müssten gewohnt sein, Empfangende zu sein, zu empfangen und das weiter dann zu geben. Aber nein, die machen sich böse Absichten, beteiligen sich und kein einziger sagte, das ist aber doch nicht in Ordnung. Pass auf, es gab doch eine Vereinbarung, dass wir das bekommen, nützen das und dürfen was dann abdrücken, wenn sobald dann was wächst. Wenn wir das einseitig ungültig erklärt haben und werden uns jetzt untereinander einig, um den Erben umzubringen, warum zweifelt keiner an, dass wir uns dann später selbst nicht untereinander zerfressen und gegenseitig das absprechen?
Keiner ist auf diese Idee gekommen zu sagen, wenn wir den Mann reingelegt haben, dann legen wir doch einander auch rein. Also es gab kein Vertrauen mehr. Es gab nichts, worauf die sich jetzt hätten stützen können. Ja? Nur weil die miteinander gearbeitet haben. Nur weil sie gesagt haben, oh, das ist jetzt einer. Vielleicht gab es bloß nur einen einzigen, der... Aber wie gesagt, die Gier macht einfach blind. Und ja, die haben es dann durchgezogen. Und dann heißt das ja in unserem Text, was macht der Eigentümer? Was ist die Folge? Ganz klar, er kommt und bringt sie einfach um. Weil es steht ja schon im Alten Testament, auch wenn sie die ganze Gebote gelegt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist alttestamentlich. Zwar ist es gedacht, damit die Spirale nicht hochsteigert sich an Gewalt, sondern man sagt, okay, wurde einer umgebracht, dann halt noch einen und dann ist Ruhe. Ist ja auch aus unserer heutigen Sicht vielleicht nicht so ganz in Ordnung, aber hier würde der Eigentümer nichts anders handeln als bloß nur gerecht. Und ja, dann der Zusatz, was es dann heißt, dass der Eckstein dann die Bauleute verworfen, es geht ja dann um Jesus. Ja, dass die Fachleute dachten, das muss der eigentliche Richtige sein, so als Eckstein, aber nein, den haben sie übersehen. Warum? Weil, ich glaube, ich habe schon einmal gesprochen von diesem Schlussstein in den Arken, also der dann reingesetzt wird, dass er dann die meiste Kraft zusammenträgt, dass man da durchgehen kann. Und der ist eben uneben in allen Richtungen, also ist nie rechtwinklig. Aber jetzt hier diese Vereinbarungen, dieses christliche Werte oder das, was man haben kann, um irgendwelche Geschäfte machen zu können. Ich habe ja gesagt, ich war in der Schweiz, St. Krishona, in den 90er Jahren und damals war Karl Albitz Direktor der Krishona-Mission. Und der bekam plötzlich ein Angebot aus China, an einer staatlichen Universität Vorträge zu halten über Demokratie. Und wir waren alle überrascht, wieso ein Direktor einer Mission, ja, irgendwie, ich weiß bis heute nicht. Und dann haben die gesagt, naja gut, okay, in Ordnung, machen wir. Oder hat er gesagt, sollte ihn noch jemand begleitet, wurde vieles abgeklärt, was darf er nicht und hin und her. Und dann hat er schon Tickets gekauft, alles eingekauft. Und plötzlich, kurz vor der Reise, bekommt er einen letzten Brief von der Botschaft chinesische, wo es heißt, was er sagen darf und was nicht. Ja. Alles, was über Christentum, 10 Gebote, darf er nicht erklären. Und dann steht er da und dann kam er zu uns und sagte, Leute, wie, könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben? Vielleicht verstehe ich was. Worüber soll ich dann reden? Als Schweizer, wo schon in der Fahne ein Kreuz drin ist. Reformationsgeschichte, die letzten paar Jahrhunderte, verschiedene Sprachen, Calvin, Zwingli, sonstige Wachestellen dem Papst, die Schweizer Garde, sagt Geschichte, kulturell, was soll ich sagen? Bloß nur über Rösti und Fondue. Sagt er, das könnt ihr doch selber nachlesen. Und dann haben die jetzt ziemlich überlegt und das war wie eine Anfechtung. Und dann hat er gesagt, wozu soll ich da hinreisen? Und dann hat er gesagt, unter solchen Umständen kann ich nicht. Ich muss die Reise leider absagen. Hat einen Brief geschrieben, hat erklärt, was Schweiz ist. Und hat erklärt, dass er hätte über 10 Gebote reden wollen. Also es sollte eine Reihe sein. Also es ging ja darum, Wirtschaft. Warum ist die Schweiz so wirtschaftlich gut gestellt? Und er aus seiner Sicht hat gesagt, naja klar, Ethik der 10 Gebote, christliche Ethik, protestantische Ethik, also so vieles. Und dann halt auf Christus hin, ja, dass man vertraut einander und sonst würde man in vielen Bereichen gar nicht so weit kommen. Und dann hat er gesagt, tut uns leid, ich kann die Reise nicht antreten unter solchen Bedingungen und hat es bedauert. Brief weggeschickt. Wir haben natürlich dafür gebetet und kurze Zeit danach kam eine Antwort, tut uns leid, irgendein neuer Attaché oder wie die da heißen bei den Konsulaten hat da irgendwas falsch verstanden, falsches Brief rausgeschickt. Es gibt keine Begrenzungen, Sie können über alles reden, was Sie wollen. Also wurden ihm plötzlich alle Einschränkungen, die schon vorher angedeutet waren, wurden freigenommen. Und da waren wir, warum erzähle ich das? Weil es gibt ja im Alltag Schwierigkeiten, die wir zu lösen haben. Auch als, sage ich mal, als einfache Menschen oder sei es jetzt so wie die Weingärtner, die haben vielleicht nichts außer ihrem Wissen. Ja? So auch wir privat im Leben, in der Gemeinde oder im Hauskreis oder sonst wo wir leben, wir können uns aneinander vorbeileben, wir können uns aneinander ärgern, wir können irgendwelche falsche Entscheidungen treffen für unser Leben. Aber wenn wir, das passiert immer wieder, sobald wir Gott außer Blick, außer Achtung weglassen, sobald wir merken, dass ich das erreicht habe, ich mit meinem Wissen, ich kann ja Weinberg anbauen oder ich kann ja so wunderbare Weindings züchten, aber dass dazu auch ein Zaun nötig ist, dass dazu ein Turm nötig ist, dazu braucht man einen Kelter, wo man Wein macht, dass es nicht nur heranwächst, sondern auch haltbar gemacht wird oder genießbar oder dass man es weiter vermarkten, verkaufen kann. Das sind so mehrere Sachen. Ich bin bloß nur ein kleines Teil oder wir als Gemeinde oder als Hauskreis oder als ja, hier Christen in der Stadt. Und deswegen finde ich ganz wichtig, dass, was die Pharisäer damals nicht gemacht haben, uns zu fragen, Jesus, was ist jetzt dran? Für mich persönlich, für mich als Familienmitglied, für Hauskreismitglied, als Gemeinde. Bauen, nicht bauen. Man sagt Prinzip der offenen Türen, ja. Also wenn man mich fragt, dann sehe ich alle Türen offen, nur vor ein paar Türen steht irgendwelche Müll, dass man entweder drüber steigen muss oder zur Seite schieben. Aber ja, was ist dran? Was gibt Gott die Ehre? Dass ich dann mich dann groß mache oder sage, das ist auf meinen Gedanken oder sonst was gewachsen? Oder das ist das, was Gott mir gegeben oder uns gegeben hat, das ist das, was Gott uns anvertraut hat, sei es die Kinder, sei es die Ehefrau oder Ehemann, und dass wir das damit richtig und ja, so wie es sich gehört, umgehen, dass wir das merken, ich habe das empfangen, ich habe es nicht verdient, ich habe es nicht irgendwie herausgeluchst bei jemandem, sondern ich bekomme es, obwohl ich es nicht verdient habe. Und dafür kann man Gott bloß nur loben und preisen und ja, egal wie gut vielleicht manche Sache einem gelingen mag, auch wenn ich so toll war, einmal in 2 Jahren in meinem Betrieb, da mir was eingerichtet hat, Kleinigkeit, ist noch lange nichts, ist Kleinigkeit verglichen mit dem, was Gott schenken kann. Ja? Und deswegen ist es so nötig, dass wir auf dem rechten Weg bleiben, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir ihn loben und preisen. Auch jetzt so in der Fastenzeit uns ausrichten. Das ist übrigens auch der Text für heutigen Sonntag. Ja? Weil als ich angefragt wurde, dachte ich, was will ich mir da groß anstrengen? Nehme ich halt den Text, ja, und habe genommen am Anfang und dann dachte ich, ah. Aber je mehr ich da hineingeschaut habe, wie die Leute beim Turmbau zu Babel sich einig waren, wie die Leute sich hier einig werden, gegen Gott aufzustehen, sich Allianzen zu gründen, zu machen. Und dann frage ich mich, warum, wie einer gesagt hat, wenn dir als dem Atheisten dein Unglaube hilft, im Leben durchzugehen, durchs Leben, dann sei doch Atheist. Aber mein Christsein hilft mir nicht nur im Leben, sondern hilft mir auch, wenn ich eines Tages vor Gott trete, im Sterben. Und deswegen wünsche ich uns allen, jedem Einzelnen, auch als Gemeinde, dass wir ja, viele Kleinigkeiten im Alltag sehen, wofür wir Gott loben, danken und preisen können. Und das, was vielleicht uns fehlt und wir meinen, wir brauchen es nötig, dann können wir uns an ihn wenden und im Gebet und darum bitten. Amen. Ich ja, habe nichts mehr zu sagen. Oder soll ich noch beten oder machst du es?
Du darfst ja gerne noch beten, kurz. Ja.
Lieber Heiland, hab du ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier versammelt sind und um dein Wort zu hören, dich zu loben, zu preisen, Gebete zu hören, wie anderen beten, zu hören, wie anderen dich erlebt haben im Alltag. Zeugnis vom Wille, Herr, dank dir, dass du so ein großartiger Gott bist. Und hilf uns, Herr, wenn wir bloß nur was Trübes sehen in unserem Alltag oder in unserem Glauben und Leben, hilf uns, dass wir durch dich, durch unsere Glaubensbrüder und Schwestern, dich immer wieder an dich erinnert werden und ja, dank dir, dass du uns durchträgst. Segne, Herr, diesen Tag, segne kommende Woche und sei bei jedem von uns, sei bei allen, die dich besonders nah nötig haben. Amen.